In Jesaja Kapitel 6 wollen wir mal einige Verse lesen. Da steht so geschrieben: Im Todesjahr des Königs Usia, da sah ich den Herrn sitzen auf hohem und erhabenem Thron, und die Säume seines Gewandes füllten den Tempel. Seraphim standen über ihm, jeder von ihnen hatte 6 Flügel, mit 2 bedeckte er sein Gesicht, mit 2 bedeckte er seine Füße, und mit 2 flog er. Und einer rief dem anderen zu und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscharen. Die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Da erbebten die Türpfosten in den Schwellen von der Stimme des Rufenden, und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Da sprach ich: Wehe mir, denn ich bin verloren. Denn ein Mann mit unreinen Lippen bin ich, und mitten in einem Volk mit unreinen Lippen wohne ich. Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscharen, gesehen. Da flog einer der Seraphim zu mir, und in seiner Hand war eine glühende Kohle, die er mit einer Zange vom Altar genommen hatte. Und er berührte damit meinen Mund und sprach: Siehe, dies hat deine Lippen berührt. So ist deine Schuld gewichen und deine Sünde gesühnt. Und ich hörte die Stimme des Herrn, der sprach: Wen soll ich senden, und wer wird für uns gehen? Und da sprach ich: Herr, hier bin ich, sende mich. Und er sprach: Geh hin und sprich zu diesem Volk. Hören, ja, hören sollt ihr und nicht verstehen. Sehen, ja, sehen sollt ihr und nicht erkennen. Mache das Herz dieses Volkes fett. Mache seine Ohren schwerhörig und verklebe seinen Augen, damit es mit seinen Augen nicht sieht und mit seinen Ohren nicht hört und sein Herz nicht einsichtig wird und es nicht umkehrt und Heilung für sich findet. Da sagte ich: Wie lange, Herr? Und er sprach: Bis die Städte verwüstet sind, ohne Bewohner, und die Häuser ohne Menschen, und das Land zur Öde verwüstet ist. Der Herr wird die Menschen weit fortschicken, und die Verlassenheit mitten im Land wird groß sein. Und ist noch ein Zehntel darin, so wird er wieder dem Niederbrennen anheimfallen, wie die Terebinte und wie die Eiche, an denen beim Fällen ein Stumpf bleibt. Ein heiliger Same ist sein Stumpf. Der Gedanke ist eben aus dem Vers 9 oder 8 zu nehmen, wo der Herr spricht: Wen solle ich senden? Und ich meine, das ist noch heute immer wieder das Verlangen des Herrn. Er sucht Arbeiter. Das war immer seine Absicht und sucht auch heute noch Arbeiter für die Wein, für die Arbeit. Die Ernte ist reif, aber der Arbeiter sind wenig. Wir haben den gleichen Gedanken in Hesekiel 22, 30. Da sagte Herr: Ich suchte, ob da jemand bereit wäre, sich in den Riss zu stellen, fand aber niemand. In Jeremia 5, Vers 1 suchte er auch, ob irgendjemand da wäre, der bereit wäre, für das Volk einzustehen. Aber er fand niemand. Heute sucht er wieder. Wenn ich so reise, ich merke, es sind so viele, viele dunkle Stellen. Ob das Deutschland ist oder Kanada oder wo man auch ist, so viele Ortschaften, wo kein lebendiges Zeugnis ist. Gott ist noch auf der Suche. Aber in dieser Geschichte ist es sonst interessant, dass das am Anfang sagt, dass im Todesjahre des Königs Usia. Ich habe ja jahrelang in der Bibelschule unterrichten dürfen. Bin in 82 zurück nach Kanada gegangen. Es war ja, wie ich oft sage, ich ging, ehe sie wünschen, dass ich gehen würde. Bin aber jedes Jahr zurückgekommen nach Deutschland, komme gerne zurück. Aber es war immer wieder so, dass ich sage, man muss eben, wenn man Fragen hat, die von der Bibel her stammen, muss man die Bibel nehmen, um die Fragen wieder zu beantworten. Es ist immer die Gefahr, wenn man zum Beispiel so viele andere Bücher hat. Ich war oben in der Bibelschule vor 2 Jahren. Wir haben eine sehr große, schöne Bibliothek. Und da kam ein ehemaliger Bibelschüler und guckte so und suchte unter den Büchern. Dann sah er mich. Oh, sagte Herr Klassen, können Sie mir sagen, wo ich ein Buch finde über Verbindlichkeit? Ja, ich sagte, wie wäre es mit der Bibel? Und die Bibel, sagte er. Ja, ich sagte, geben Sie mir mal ein Beispiel. Na, ich sagte, man könnte ja David und Jonathan, vielleicht auch Naomi und Ruth, da war doch diese Verbindlichkeit, nicht? Ja, sagte er, weißt du, das ist so, die Gefahr ist so groß, wenn man zu viel eben die Bücher betont, dass man sonst wo sucht. Ich habe oft gedacht, wie viele Prediger, wie viele Pfarrer, die zitieren allerhand Männer und Bücher, aber oft nicht die Bibel. Aber in der Bibel haben wir in Wirklichkeit die Antworten. Und wenn ich jetzt sage, man sollte in der Bibel suchen, dann will ich nämlich das auch tun, indem ich 2. Chronik, Kapitel 26 aufschlage. Und da lesen wir etwas von dem König Usia. Und da hat man vielleicht einen kleinen Ahnung, warum jetzt Jesaja sagt, in dem Jahr, wo der König Usia starb. Sie haben Usia genommen, da er 16 Jahre alt war, und sie machten ihn zum König anstelle seines Vaters Amazia. Und dann spricht es von ihm in Vers 3, dass als er König wurde, hat er 52 Jahre regiert in Jerusalem. Und der Name seiner Mutter war Jeholia von Jerusalem. Wenn ihr mal wollt etwas Interessantes lesen, dann nehmt mal die Chronik und die Könige und dann sucht mal, wie oft die Mutter erwähnt wird. Hier nur der Name. Die Mutter, und sie kam von Jerusalem. Aber es hat ganz bestimmt eine besondere Bedeutung. Die Mutter hat immer einen sehr großen Einfluss über die Kinder. Ich habe oft gedacht, wenn es an dem Tag, wie es 2. Korinther sagt, Kapitel 5, wir werden alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, und dann jeder wird empfangen, nachdem er gehandelt hat, dann denke ich, da wird oft eine Frau, vielleicht eine Unbekannte, ganz vorne stehen, und ich ganz weit hinten. Ich denke auch an meine eigene Frau. Manchmal meine ich bin der da vielleicht irgendwie im Vordergrund steht. Aber wie sieht Gott das? Und vielleicht ist das auch der Gedanke. Es ist ganz bestimmt die Mutter, die hat diesen Sohn sehr beeinflusst. Ich denke mir wieder, unsere Frauen und die Mütter bekommen oft nicht die Aufmerksamkeit, die sie brauchen und die Ermutigung, die sie wohl haben sollten. Denn die spielen doch so eine große Rolle. Dann sagt es weiter, und er tat, was recht war, in den Augen des Herrn, nach allem, was sein Vater Amazia getan hat. Und er suchte Gott in den Tagen Zacharias, der ihn in den Gesichten Gottes unterwies. Und in den Tagen, da er den Herrn suchte, gab ihm Gott Gelingen. Ich hörte unlängst ein Zeugnis über Fernsehen in Kanada. Und da sagte diese Frau, sie hatte immer Gottes Hilfe gesucht und hatte nicht erhalten. Und dann hat sie angefangen, Gott zu suchen. Und dann kam ihr auch die Hilfe. Es ist so, wie viele beten, oh Gott, jetzt bin ich in einer Not, jetzt hilf du mir. Sie suchen die Hilfe, aber suchen nicht Gott. Von diesem König wird gesagt, solange er den Herrn suchte, das ist Gott eben wohlgefällig, dass wir ihn suchen. Deshalb sagt auch Jesaja weiter, suche den Herrn, solange er zu finden ist. Also nicht nur seine Gaben, sondern den Herrn selber. Da wurde mir das so wichtig, auch im Blick auf meinen Besuch in Ostdeutschland, mit der ganzen Ideologie, die man so gehört hat. Dann dachte ich nochmal so an Römer Kapitel 1, wo es sowohl sagte, dass sie haben Gott erkannt, aber nicht Gott geehrt und ihm nicht gedankt. Gott will gedankt werden. Und das ist so wichtig. Hier ist eine Geschichte, nur ein Beispiel. Eine Frau bekam eines Tages in der Post 100 Mark. Kein Absender, ein Geschenk. Ein Tag, zwei Tage, drei Tage, jeden Tag 100 Mark. 20 Tage. Am 21. Tag war keine 100 Mark da. Sie sagte, was ist aber los mit dem Kerl? Der war doch so treu. Jetzt hat er aufgehört, Geld zu schicken. Was will ich damit sagen? Manchmal genießt man jahrelang Gesundheit, Erfolg. Und auf einmal ist es nicht mehr da. Was ist los, Gott? Wo bist du? Und wie oft wird das gefragt? Wie kann Gott das alles zulassen? Man hat sich nie um Gott gekümmert. Aber wenn es dann nicht so gut geht, dann wird Gott beschuldigt. Gott will gesucht werden. Gott will gedankt werden. Und ich denke, alle euch Eltern brauche ich das nicht zu sagen, wie gut es tut, wenn die Kinder, ohne dass es ihnen gesagt wird, und kommen und für irgendetwas Dankeschön sagen. Das tut uns gut. Wir haben es gerne. Sonst muss man versuchen, es ihnen beizubringen, denn von selber kommt das nicht. Gott will haben, dass wir, die wir seine Kinder sind, und er als Vater will gerne gedankt werden. Also, er hat den Herrn gesucht, und wenn er sonst nichts behaltet von dieser Botschaft, Denkt daran, das ist 2. Chronik 26, Vers 5, Ende des Verses. Solange er den Herrn suchte, ließ es Gott ihm gelingen. Ich denke für uns heute, für mich auch, eine sehr wichtige Botschaft. Man ist manchmal geneigt, einfach voranzugehen. In 2. Chronik 16, Vers 9, auch so ein bekannter Vers, wo es sagt, von den Augen des Herrn, die durch das Land laufen, um solche zu finden, die ihm ganz und gar geweiht sind. Und solchen will er, sagt die eine Übersetzung, er möchte sich denen gegenüber mächtig erweisen oder treu beweisen. Warum? Wenn sie ihm suchen, von ganzem Herzen. Der Zusammenhang, das ist Vers 9 in 2. Chronik 16, in Vers 7 sagt es von König Asa, als er den Herrn suchte, als er den Herrn folgte, da hatte er einen großen Sieg errungen. Er hat die Feinde geschlagen. Aber das nächste Mal hat er den Herrn nicht gesucht, sondern sich auf seine eigene Macht verlassen und er wurde besiegt. Interessant. Mir kam dann sofort das Beispiel von Salomo. Und das ist so eine traurige Geschichte. Er fing so gut an und endete so traurig. Brauchen wir nur mal in Könige zu lesen, wie er am Ende sich ganz ließ wegfahren, führen. Es ist traurig, wenn man gut angefangen hat und dann so traurig endete. Und ich denke auch, das ist, was Jesaja da wohl sagt, wenn er sagt, die Augen sollen verblendet werden, die Ohren werden taub werden. Er sagt in Wirklichkeit, sie haben es gehört, jetzt wollen sie nicht und wenn sie nicht wollen, dann sollen sie nicht. Ich habe über das Buch Jeremia in einer Bibel, die ich hatte, mal geschrieben, ihr wollt nicht, ihr sollt nicht. Denn Gott hat dem Jeremia gesagt, er soll nicht mehr für das Volk beten. Er sagt, ich bin müde des Erbarmens, ich will deine Gebete nicht mehr erhören. Es gibt immer eine gewisse Zeit. Man muss schon aufpassen. Wir meinen, die Geduld Gottes ist ewig. Nein, irgendwie läuft die Zeit ab. Und deshalb sagt der Schreiber an die Hebräer, heute, so du seine Stimme hörst, verstocke dein Herz nicht. Morgen kann es vielleicht schon zu spät sein. Und ich brauche das oft so. Gott sagt heute und der Teufel sagt morgen. Das Aufschieben, das ist was so sehr gefährlich ist, besonders wenn Gott uns ruft. Also Usia war sehr erfolgreich. Er baute Städte, er hatte große Weingärten, hatte viel Vieh und so weiter. Er hatte Ackerbau, er hatte ein kriegstüchtiges Heer und so weiter. Er beschaffte ihnen Schilder und Spieße und Helme. In den ersten 15 Verse, 2. Chronik 26, wird von seinem Erfolg gesprochen. Und dann haben wir das traurige Wort in Vers 16. Und als er mächtig geworden war, wurde sein Herz hochmütig. Also der Erfolg, das konnte er nicht vertragen. Und auch wiederum haben wir manch ein Beispiel. Erfolg, und dann ging es bergab. Und was tat er? Wahrscheinlich hat er gedacht, ich bin jedoch der König, ich kann machen, was ich will, und hat sich dann vergriffen, indem er in den Tempel ging und wollte da selber opfern. Und das war dem König verboten. Das dürfte nur der Priester tun. Und als er da war, da kamen die Priester und sagten, das ziemt dich nicht, du darfst das nicht tun. Er hat sich geärgert, wurde sehr zornig und sagte, ich tue es doch. Sie wollten ihn rausbringen, waren 80 Mann, 80 tüchtige Männer. Sie wollten ihn aus dem Tempel heraus. Er sagt, nein, ich bleibe. Und er brachte Aussatz auf ihn. Und als er das merkte, dann wollten sie ihm schnell raus und dann wollte er auch selber schon schnell aus dem Tempel herausgehen. Und jetzt schreibt die Bibel hier, finden wir am Ende des Verses, am Ende des Kapitels, der letzte Vers, da sagt es über den König, er war aussätzig und so ist er gestorben. Vielleicht könnte man fast sagen, auf seinem Grabstein standen noch diese drei Worte. Er war aussätzig. Warum hat man nicht am Ende noch gesagt, er war erfolgreich? Guck doch mal die Türme, die er gebaut hat, die all diesen kriegstüchtigen Heer, das er hatte, seine Weingärten und all das wird nicht gesagt. Indem er in diesem Augenblick von Gott abwich, wurde nur noch am Ende geschrieben, er ist aussätzig. Das war sein Ende. Jetzt gehen wir zurück. Jesaja sagt, in dem Jahr, wo der König Usia starb. Jetzt weiß ich nicht genau, weshalb das so geschrieben steht. Könnte es sein, dass Jesaja so mit diesem König beschäftigt war, dass irgendwie hat gedacht, ach, das ist ein tüchtiger Mann, vielleicht so könnte man sagen, ein Uzziah-Fan. Und weil er auf den König so sah, hat er sich nicht so viel um Gott gekümmert. Ein erfolgreicher Mensch kann oft im Wege stehen. Und deshalb musste Gott ihn nehmen. Es könnte ein Grund sein. Einige meinen, vielleicht weil er aussätzig war, konnte Gott sich nicht offenbaren. Wie das auch sein mag, in jedem Fall, jetzt wurde er aus dem Wege geräumt und jetzt sah er den Herrn. Ich habe dieses schon oft gesagt und ich finde das immer sehr passend. Manchmal muss Gott uns auf dem Rücken legen, auf das wir mal nach oben gucken. Solange wir auf beide Füße stehen, gucken wir sonst wohin. Manchmal auf dem Rücken durch Krankheit, manchmal durch finanzielle Probleme, manchmal durch Familienprobleme, manchmal sogar durch nationale Probleme. Und ich denke, das sehen wir im Osten, dass viele anfingen, wenigstens mal nach oben zu schauen. Ich hatte einen Bruder, der ist in Wirklichkeit von Finnland, hat eine russische Frau, der hat vor ein paar Monaten in Russland eine Sendung gehabt für Kinder. Nur eine Stunde über Fernsehen und hat in diesem Programm ein kleines Kinderbuch angeboten für alle, die das schreiben würden. Und von dem einen Programm hat er 1 Million Briefe. Ich kann sich vorstellen, was das ist. Säcke und Säcke und Säcke voll Briefe. Kinder, die wollten dieser Interesse. Sie haben angefangen, oh Gott, jetzt haben wir was anderes. Hier ein Buch über die Bibel. Er hat dann gesagt, sie hatten schon 60 Leute in Russland angestellt, um die Briefe zu beantworten. Und er tat etwas, was ich sehr gut fand. Wir sind auch auf der Kartei und bekamen einen solchen Brief mit dem Namen dieses Mädchen, Natascha, hieß sie. Und dann sollten wir eben, das war seine Bitte, wir sollten dieses Mädchen adaptieren, geistlich. Das heißt, wir beten jeden Tag für dieses Mädchen. Und jetzt hat er versucht, diese Millionen Kinder, die Namen von diesen Millionen Kinder zu verteilen unter Gottes Kinder, die für sie beten würden. Und ich fand das so eine wunderbare Sache. Also durch die Not ist manch einer auf den Herrn Jesus aufmerksam gemacht worden. Also, so sagt es hier, nachdem er gestorben war, sah er den Herrn. Ich habe es schon ein bisschen so betont, aber ist es nicht manchmal traurig, dass indem wir so beschäftigt sind, und es geht uns in Wirklichkeit so gut, dass der Herr nur eine ganz knappe Zeit in unserem Leben hat. Ich habe früher öfters, ich muss sagen, ich habe nicht immer den Mut, und jetzt haben die Apotheke sich auch schon sehr verändert. Ich weiß nicht, ob unsere Schwester diese Erfahrung hier gemacht hat, aber ich bin früher oft so in die Apotheke gegangen, wo ich die ganze Flaschen da so sehen würde auf den Regalen. Dann habe ich gewartet, bis der Verkäufer sehen würde, dass ich so gucke. Dann habe ich gesagt, Sie haben so vieles für den Leib, für den Kopf und für die Füße und für den Rücken. Haben Sie auch was für die Seele? Ich weiß gar nicht, haben Sie was für die Seele? Sollte man nicht so fragen. Ne? Aber ist das nicht wahr? Wir haben allerhand für den Leib. Ich gehe manchmal in ein Lebensmittelgeschäft, nur um aufmerksam zu machen. Was kann man nicht alles kaufen? Und wenn ich dann bezahle, haben Sie auch was für die Seele? Also wir nehmen uns viel, viel Zeit für den Leib. Und die Seele wird oft vernachlässigt. Ich dachte, in der Bibelschule, da hatten wir das alles so ziemlich abgegrenzt. 20 Minuten fürs Frühstück, 15 Minuten für den Imbiss Vormittag, eine halbe Stunde für Mittagessen, 15 Minuten Nachmittag für den Imbiss, 20 Minuten fürs Abendbrot. Also rechnet mal zusammen, wie viel Zeit für den Leib, wie wenig Zeit für die Seele. Meistens sind wir doch ziemlich stolz schon auf unser geistliches Leben, wenn wir wenigstens 10 Minuten nehmen. Naja, vielleicht seid ihr anders, aber es ist gut zum Überlegen. Also so wenig Zeit. Und Gott will haben, dass wir ihn suchen sollen. Und es ist auch eine biblische Voraussagung, wir werden ihn finden, wenn wir ihn von ganzem Herzen suchen. Und das ist nicht so einfach. Man nimmt nicht die Bibel und ist gleich mit den Gedanken dabei. Es ist so leicht, die Gedanken gehen da, ich muss ehrlich zugeben. Es wird auch nicht besser, indem man älter wird. Ein Junge sagte mal zu mir in der Bibelschule, so ein 18-jähriger Junge guckte mich so an, Onkel Ernie, wenn man so alt ist, wie Sie es sind, dann muss es leicht sein, Christ zu sein. Ich sage, mein lieber Junge, ich muss dich enttäuschen, es wird schwerer. Ich weiß nicht, wie du denkst, aber es ist so. Man ist doch auch noch, obwohl man meint, jetzt hat man so viel Zeit, sehr, sehr oft mit so vielen anderen Dingen beschäftigt. Also er sah den Herrn. In der Geschichte in Markus Kapitel 2, wo der Junge war und er hatte eine Hand, die war verdorrt, sagen wir mal, es war die rechte Hand, er hat die so gehalten, Jesus predigt und auf einmal sagt Jesus zu ihm, recke deine Hand aus, er streckt sie aus. Und vielleicht hat er gedacht, Mensch, die habe ich aber schon lange nicht bewegen können. Ich glaube aber, wenn er so hätte auf seine Hand geguckt und Jesus sagt, recke deine Hand aus, dann hätte er vielleicht gesagt, Herr Jesus, kannst du nicht sehen, sie ist ja verkrüppelt. Die habe ich jahrelang schon nicht bewegen können. Herr Jesus, es geht nicht. Weißt du, ich glaube, wenn er das getan hätte, hätte er nicht die Hand ausgestreckt. Aber er sah auf Jesus. Weißt du, wenn man in sich selber schaut, wie viel ist da doch, was einem hindert. Die Bibel sagt, aus dem Herzen des Menschen kommen alle diese bösen Gedanken. Wenn man ins Herz guckt, sieht man nichts als Dreck. Auf Jesus schauen. Petrus wurde nass, die anderen Jünger nicht. Petrus hatte es gewagt, aus dem Boot herauszusteigen. Und solange er auf Jesus sah, konnte er auf das Wasser gehen. Als er auf die Wellen guckte, dann ging er unter. Also, so ist hier der Gedanke, auf den Herrn zu sehen. Und es gibt so viele, viele Beispiele. Wenn wir Menschen gefällig wären, so sagt Paulus im Galaterbrief, so können wir nicht Christi Knecht sein. Wenn wir auf Menschen schauen, und ich sage nochmal, da neigen wir sehr stark dazu. Deshalb der erste Gedanke. Und als Usia starb, da sah er den Herrn. Und dann sah er sich selbst. Und als er sich selbst sah, dann merkte er wäre ein Mann mit unreinen Lippen. Ich sage es oft, je näher man ans Licht kommt, desto mehr Dreck sieht man. Wir wohnten in der Bibelschule. Wir hatten ein Wohnzimmer an der Südseite. Und schöne große Fenster. Ich weiß nicht, dass meine Frau je hat gesagt, 10:30 oder 11 Uhr abends, das Fenster müsste ich putzen. Aber wenn mittags die Sonne durchschien, das Fenster ist aber schmutzig, das muss ich putzen. Ihr wisst, was ich meine, nicht? Das Licht hat nämlich Dreck offenbart. Ich sage, wenn ich jetzt wollte diesen Saal putzen, ich will das Licht ausschalten, diese Fenster alle zuhängen, sage, ich bin fertig, ich sehe keinen Dreck. Vielleicht eine Hilfe für euch Frauen, die ja im Frühjahr so Putz machen, nicht nur mal alles zumachen, Licht ausschalten, seid ihr fertig. Was will ich damit sagen? Wenn da kein Licht ist, sieht man den Dreck nicht. Aber je näher man ans Licht kommt, deshalb, meine Lieben, habe ich Probleme mit solchen, die zu mir sagen oder zu dir sagen, wenn du, vielleicht nicht in diesen Worten, aber der Gedanke, wenn du so geistlich wärst, wie ich es bin, dann würdest du auch dies und das andere tun können. Weißt du, da habe ich immer ein bisschen Hemmungen. Denn es scheint mir, dass je näher man ans Licht kommt, desto mehr merkt man sein Zu-Kurz-Kommen. Paulus sagt am Anfang in seinem Leben, dass er wäre der Geringste unter den Jüngern, später unter allen Heiligen, später der Vornehmste aller Sünder. Er wuchs nach unten, nichts anderes. Und ich sage, das ist bestimmt ein Zeichen, je näher man ans Licht kommt, desto mehr Dreck sieht er. Jetzt sah er den Herrn und er sah sich selbst und merkte, wie er doch so unvollkommen und ein Mann mit unreinen Lippen. Es sagt aber da auch, dass seine Lippen gereinigt wurden. Der Seraphim nahm eine glühende Kohle vom Altar. Du fragst dich vielleicht, was bedeutet das? Ich weiß auch nicht genau. Ich weiß nur, dass Jeremia sagt in Kapitel 23, er sagt, sein Wort ist wie ein Feuer. Und Jesus sagt in Johannes 15, ihr seid rein durch das Wort. Wir lesen im Psalm 119, wir singen es, wie soll ein Jüngling seinen Weg unsträflich gehen, indem er sich hält an seinem Wort. So kann ich nur sagen, ich weiß, dass Gottes Wort uns reinigt. Und Titus sagt, es ist so wie ein Bad, dass man rein wird durch das Wort Gottes. Hier sagt es nur von der Kohle, und so kann ich nicht anders sagen, es muss das Wort gewesen sein, was dem Jesaja reinigt. Und dann sah er die andere. Auf einmal wurden seine Augen aufgetan. Und meine Lieben, das ist schon etwas, wenn man irgendwie andere sieht und die Not des anderen. Mir wurde das wichtig, als ich in Erfurt war, so eine kleine Gemeinde, wir sind vielleicht zu 20 in dem Saal gewesen, kamen zwei Betrunkene. Naja, ich dachte, Herr, hilf du uns, dass wir sie auch helfen. Aber einer, der hat sich bald auf den Fußboden gelegt und fing an zu schnarchen. Und das wurde so laut, dass sie ihn mussten rausnehmen. Der andere, der blieb noch ein bisschen drin, musste er sich übergeben, musste ihn auch rausnehmen. Ich sagte, Herr, liebe ich sie wirklich? Du liebst sie. Mein Herz ist ein bisschen kalt. Aber ich dachte auch, wie sind manchmal doch Leute in tiefer Not? Und ob das Kanada ist, USA, Deutschland, die Not wird immer größer, immer mehr. Die irgendwie versuchen, in ihrem Leben etwas zu finden. Und sie finden es nicht. Und dann kommt es oft zuvor, Herr, hast du sie wirklich lieb? Ich weiß nicht, die Männer waren mir sehr unsympathisch, da in dem Saal nicht. Und doch hat der Herr sie lieb. Ich predigte voriges Jahr in einer Diskothek. Und da war ich da, da fing ich an, es war auch so dunkel, bis Viertel nach zehn fing ich an. Da sagte ich, was denkt ihr, würde Jesus gerne in so einem Platz predigen? Ich sagte, ja. Als er hier auf Erden war, dann haben die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die Scheinheilige, so übersetzt es Elberfeld, die Scheinheilige, haben geschimpft über den Herrn Jesus, weil er so viel mit solchen Gesindel, mit solchen Menschen zusammenkam. Das war ja, was sie ihm vorwarfen. Jesus machte sich einen Umweg, um die Frau in Johannes Kapitel 4 zu treffen. Wir hätten uns vielleicht einen Umweg gemacht, um sie zu vermeiden, nicht? Du und ich hätten uns vielleicht geschämt, mit solcher Frau zu sprechen. Eine Frau, die so lebte, wie sie lebte, nicht Jesus. Er hat sich nicht geschämt, diese Ehebrecherin da in Johannes Kapitel 8. Ich dachte gestern noch darüber nach, was hat Jesus wohl auf dem Boden geschrieben, nicht? Er bückte sich und schrieb. Jemand sagte, und ich dachte, das war ein guter Gedanke, hat geguckt, oh ja, deine Freundin heißt so, oh, deine Freundin heißt so, hat den Namen hingeschrieben. Da sagte einer nach dem anderen, gingen sie raus, nicht? Haben sich doch, ich weiß nicht. Und dann sagt Jesus, hat dich niemand verurteilt? Nein, sagt sie, niemand hat einen Stein geworfen. Weißt du, es ist so leicht, ich meine, wir wissen das alles nicht. Es ist so leicht, irgendwie sich ein bisschen zu erheben. Wir werden oft ein klein bisschen doch überheblich. Ich bin doch nicht so schlecht. Naja, darüber muss ich sagen, man muss lernen. Mir ging das so zum Beispiel mit einem jungen Mann, der mit AIDS starb, homosexuell. Auch wieder so, dieses bei mir überheblich, ach, diese arme Sünder, nicht, weißt du. Da muss der Herr mich auch da wieder umzeigen, Gott hat sie lieb. Aber der junge Mann, der gepredigt hatte, hat ein Wort gesagt, das hat mich sehr zum Nachdenken gebracht. Er hat gebraucht das Wort, wo Jesus sagt, es wird erträglicher sein für Sodom und Gomorra. Was war Sodom und Gomorra? Homosexuell, die ganze Stadt. Erträglicher als für die in Kapernaum, die Selbstgerechte. Da dachte ich, oh Herr, weißt du, man muss doch vieles lernen. So sieht Jesaja auf einmal die andere. Und das wurde ihm wichtig. Andere Leute mit unreinen Lippen. Und das hat ihm doch sehr, sehr gedemütigt. Ich war in Brasilien. Da stand so vor eine interessante Frage. Ich war bei einem jungen Mann, Robert Schmidt, in Sao Paulo. Und er ist so der Leiter für die Missionsarbeit für die Baptisten in Brasilien. Und er zeigte mir eines Tages ein Video. Er war weit draußen gewesen. Es dauerte einige Tage, zwei durch den Dschungel, ein Fluss entlang. Zwei Tage mussten sie das Boot tragen, einen weiteren Fluss. Und da draußen war ein kleiner Stamm, etwa 60 Leute. Sonst nicht, nur 60 Leute, die diese besondere Sprache sprachen. Sehr, sehr schmutzig, sehr primitiv. Da kam mir so die Frage, lohnt sich das? Sollte jemand dahin gehen als Missionar? War auch eine aktuelle Frage. Sao Paulo mit etwa 18 Millionen? Sollte man einen Missionar zu 60 schicken? Eine interessante Frage. Aber es hat sich ein Koreaner bereit erklärt, dahin zu gehen, hat sogar seine Frau in Sao Paulo gelassen, besucht seine Frau einmal im Jahr und war schon zwei Jahre unter diesen 60 Leuten. Er hat ein Herz für die Leute, wollte sie gewinnen. Also wiederum, er sah andere und ich denke, das muss man sich immer wieder neu vor Augen führen. Sehe ich die andere? Ich gehe so durch die Stadt und sehe hier Leute und da Leute und dann kommt mir oft die Frage, sind die wirklich verloren? Das sind doch nette Leute. Begrüßen einen, bedienen einen schön in einem Laden. Sind die wirklich verloren? Hast du nicht manchmal auch den Gedanken? Hat Gott sich nicht vertan, indem er sagt, die sind alle verurteilt? Dann muss man zurück zur Bibel. Was sagt die Bibel? Ich werde oft mit diesen Fragen konfrontiert. Immer wieder. Herr Klassen, wie ist es mit denen alle, die vielleicht nie gehört haben? Kannst du sagen, die sind verloren? Ich sage, weißt du, Hier kann ich das gar nicht begreifen. Aber was die Bibel sagt, wenn das notwendig ist, dass Jesus sterben musste, dass ohne Jesus niemand errettet werden kann, dann muss ich das einfach annehmen. Ich stand vor etwa 1200 Aussätzigen in Indien vor ein paar Jahren, naja, das ist schon fast 10 Jahre her, und dachte, oh Herr, was soll ich sagen? Ich sagte, wissen Sie, ich verstehe Gott gar nicht. Hier stehe ich, gesund, ich habe gut gegessen, ich weiß, wo ich schlafen werde. Ihr habt einen leeren Magen, euer Leib ist total krank und ist in großer Not. Ihr habt nicht einen Platz zum Schlafen, die wohnten draußen auf der Wiese, hat nicht mal ein Zelt. Ich sage, ich verstehe Gott gar nicht, aber ich vertraue ihm. Und ich denke, das ist es auch, was man sagen muss. Ich verstehe es nicht, warum so viele in so viel Not sind und uns geht es so gut. Und man hört ja hin und wieder mal so von den Verhungernden in Afrika. Man hört auch von den Verhungernden sogar im Osten oder die irgendwie im Schlachtfeld stehen. Und ja, uns geht es gut. Was denkt Gott, wenn er das alles so sieht? Und er versucht uns irgendwie darauf aufmerksam zu machen. Also so hat Jesaja sich selbst gesehen. Er hat die andere gesehen. Und dann auf einmal hörte er eine Stimme. Ich glaube, Gott hat schon vorher gesprochen. Aber vielleicht war er zu sehr beschäftigt. Er hat nicht gehört. Ich habe das Wort oft, ich schrieb das 4, 5 Mal in einem Buch jetzt gestern, als sie baten, ich sollte irgendeine Widmung reinschreiben, ich tue das oft. Und das ist ein Wort, was ich mal von einer älteren Schwester in der Schweiz hörte. Wenn wir horchen, spricht Gott. Wenn wir gehorchen, handelt Gott. Ein sehr wunderbares Wort. Luther hat mal gesagt, wir werden durch den Glauben errettet, aber durch den Glauben alleine gerettet. Aber der Glaube, der alleine bleibt, ist nicht ein rettender Glaube. Da kommt auch das Gehorchen, gehorsam sein, nicht? Das ist so wichtig. Gott sei Dank, dass wir durch den einfachen Glauben können selig werden. Gott ruft. Und er hat nicht, jetzt auf einmal hat er das gehört. Ich brauche auch das Beispiel von unseren Jungs, und ihr wisst ja mit unseren Kindern, dass sie 4 haben und alles Mädchen außer 3. Die ältesten beiden heißen Daryl und Keith. Und ich war eines Tages im Zimmer und die waren im Nebenzimmer. Und ich rief, und meine Stimme, wie ihr merkt, dringt durch. Daryl, Keith, keine Antwort, sie spielten. Naja, ich habe nicht gleich wieder gerufen, ich ließ sie einfach spielen. Und nach einer kurzen Zeit kam der Nachbarsjunge. Der war 2-mal so weit ab, 2 Wände dazwischen, sprach bedeutend leise, Daryl, Keith. Und meine Jungen sprangen auf und liefen zur Tür. Ich sage, ist das nicht merkwürdig? Aber weißt du, meine Jungs waren so, vielleicht eure nie. Meine Jungs haben gedacht, wenn der Nachbarsjunge ruft, das heißt spielen. Wenn Vati ruft, das heißt wahrscheinlich arbeiten, nicht? Und meine Jungs haben lieber gespielt als gearbeitet. Vielleicht waren sie ein bisschen eine Ausnahme, nicht? Aber da dachte ich ja, ruft Gott, habe ich manchmal Angst, Gott, rufst du? Ach, weißt du, Gott, ich will nicht so gerne hören. Aber die Bibel sagt hier, dass Jesaja hat gehört, Gott hat gerufen. Ich kam mit 16 Jahren zum Glauben und war mit 17 Jahren in einer Freizeit. Für euch Jungs, ich bin etwa 150 Kilometer geritten. Ich hatte kein Fahrrad, kein Auto zu der Zeit, wir hatten Pferde. Das war mein Leben, seit ich ein Junge war. Und sind dann zu dieser Freizeit geritten. Und da kam diese Herausforderung. Das war bei uns Reiten, das war nicht eben als Sport, das war eben ein Teil unserer Arbeit, das waren unsere Möglichkeiten, eben auch mal zu verreisen. Und dann hörte ich auch schon die Stimme. Ja, weißt du, ich war schon gläubig, ein Jahr. Ernst, hörst du, ich habe eine Aufgabe für dich. Und ich weiß noch, wie ich dann mit 17 Jahren zum ersten Mal zu Jesus sagte, ja, Herr Jesus, ich bin bereit, was immer du haben willst. Ich wusste nicht. Weißt du, was ich dachte? Und wie viele, viele Jugend denken, ja, wenn ich Ja sage zu Jesus, dann würde ich mich ganz bestimmt in ein Land hineinschicken, wo ich nicht gehen will. Da würde ich irgendeine schmutzige Arbeit tun müssen, die ich nie würde tun wollen. Dann kam eines Tages so der Gedanke, wenn meine Jungs mal sollten zu mir kommen und sagen, Vati, heute sind wir bereit, irgendetwas zu tun, was du wünschest. Wir stehen dir ganz und gar zur Verfügung. Ich glaube nicht, dass ich dann sagen würde, Jungs, darauf habe ich lange gewartet.
da habe ich so eine schmutzige Aufgabe. Da wollte ich euch schon lange hinschicken. Ich habe fast die Ahnung, ich hätte wahrscheinlich gesagt, Jungs, heute dürft ihr frei haben, nicht? Also wenn ich diese Bereitschaft, ich weiß nicht, ob ihr das mal probieren wollt bei euren Eltern, aber es ist doch so, wenn man erstmal, und da habe ich auf einmal gemerkt, das will der Herr, dass wir einfach mal sagen sollen, Herr, hier bin ich. Das war die Antwort, die Jesaja den Herrn gab. Als er gefragt wurde, würde er gehen, und Gott hat ja oft verschiedene Männer gerufen, er arbeitet gewöhnlich durch einzelne Personen, nicht wahr? Nicht große Gruppen, nicht Komitees, nicht Gremien, nicht Gemeinden. Immer wieder fordert er heraus, dem und dem und dem. Meine Schwester ist jetzt voriges Jahr zurückgekommen von Afrika, die ist jetzt 75 Jahre alt. Sie hatte 47 Jahre in Afrika gearbeitet. Ich habe immer ein bisschen das Problem. Ihr wisst ja, wie es ist mit Englisch und Deutsch, nicht? Man muss die Zahlen immer umdrehen. Das war für mich so eine Not, als ich zuerst nach Deutschland kam, nicht? Ich dachte, Mensch, wir sagen 24, 36. Wir fangen vorne an. Das ist doch vernünftig, nicht? Und wir fahren hinten an. So kompliziert. Da habe ich oft gedacht, wenn ich jetzt telefoniere, dann werde ich Englisch denken. Das ist leichter. Da fange ich an zu wählen. 2, 4, oh, Mitte durch. Denkst du jetzt Englisch oder Deutsch? Wenn du Deutsch denkst, dann musst du 6 denken und 3 wählen, nicht? Kompliziert. Also ich habe jetzt noch manchmal Schwierigkeiten, eben durch dieses, und das sind noch andere Sätze, die man ein bisschen so umdrehen muss, von einer Sprache zur anderen. Aber meine Schwester war 47 Jahre in Afrika und ist jetzt nach Hause gekommen, nach den vielen, vielen Jahren. Ich weiß noch, wie es zu der Zeit war, als in unserer Gemeinde diese Gedanke überhaupt mal wach wurde. Das ist schon 1944, ging sie raus, noch während des Krieges. Dauerte 6 Wochen mit dem Schiff von Kanada bis Afrika. Interessanterweise, sie sagte, sie glaubte wohl, dass Gott ihr da haben wollte, aber die Gewissheit bekam sie erst, als ihre Füße auf afrikanischen Boden standen. Herr, hier willst du mich haben. Die ganze Fahrt, 6 Wochen lang, ist das wirklich mein Platz? Aber sie meinte, man kann ja nicht viel verlieren. Man kann einfach mal sehen, Herr, ist dies der Weg? Und dann sagte sie, dann kam ihr die Gewissheit. Sie hatte gehört. Gott rief. Dann wurde meine andere Schwester, die dann nach Indien ging, andere Geschwister aus unserer kleinen Gemeinde, wurden dann eben herausgefordert. Und sie haben gesagt, Herr, hier bin ich. Kannst du mich gebrauchen? Wir haben in der Bibel so verschiedene Beispiele. Mose hat sich gleich entschuldigt. Herr, ich kann ja nicht gut reden. Jeremia sagt, ich bin zu jung. In Lukas Kapitel 9, wo Jesus aufforderte, da sagte der Erste, nein, ich will nicht meine Bequemlichkeiten verlassen. Der Zweite sagt, ich will nicht mein Reichtum verlassen. Der Dritte sagt, ich will meine Verwandtschaft nicht verlassen. Könnt ihr es mal lesen in Lukas Kapitel 9. Haben alle abgesagt. Immer diese Entschuldigungen. Ich brauche das manchmal. Excuses can keep you out of heaven, but never get you out of hell. Entschuldigungen können uns aus dem Himmel heraushalten, aber nie aus der Hölle herauskriegen. Entschuldigungen. Ich stand 2,5 Stunden in Bingen, das, die Gemeinde ist direkt in Bingen und nicht in Mainz, auf der Bürgersteig oder auf der Fußgängerzone, versuchte mit Leuten zu sprechen. Einer nach dem anderen, keine Zeit, keine Zeit, kein Interesse, kein Interesse. Weißt du, ist traurig. Man könnte wirklich nicht Leute ins Gespräch, die wollten nicht sprechen. Und dann, wenn man danach doch noch, aber Entschuldigungen, Entschuldigungen. Und dann ist das für mich so interessant, wenn er sagt, einmal in Matthäus 22, da war ja der Mann auf dieser Hochzeit, der nicht ein hochzeitliches Kleid anhatte. Und als er rausgeworfen wurde, dann verstummte er. Er konnte nicht argumentieren. In Offenbarung, da sagt es wiederum, und jedes Mund wurde verstopft, oder jeder musste schweigen. Niemand hatte eine Antwort. Jetzt hat man so leicht Entschuldigungen, aber an dem Tage wird sich niemand entschuldigen können. Und ich glaube, das ist gerade, was die Hölle so furchtbar machen wird. Also, sie fingen sich an zu entschuldigen. Und Jesaja hat aber gesagt, Herr, hier bin ich, sende mich. Er war bereit. Und dann, was sagt Gott? Er sagt, gehe und sprich. Ja, das ist auch wieder so eine Frage. Ich weiß von verschiedenen Missionsgesellschaften und Missionaren, die meinen, man muss durch das Gutes tun, die Leute überzeugen. Ich bin nicht gegen Gutes tun, aber man kann noch so viel Gutes tun, wenn man die Botschaft nicht weitersagt, dann hat man nicht den Befehl erfüllt. Denn Paulus sagt, der Glaube kommt durchs Hören und das Hören durch die Predigt. Also nicht durch das Sehen. Er sollte gehen und er sollte sprechen. Und das wäre leichter, nur zu tun. Wenn Jesus zur Erde gekommen wäre und er hätte die Hungrige gespeist, die Kranken gesund gemacht, er hatte Orangen verteilt und viel Gutes getan, dann wäre er berühmt gewesen. Was hat ihn verurteilt? Er sprach. Und immer wieder versuchten sie ihn irgendwie zu fangen. Sie versuchten ihm, dass er was sagen sollte, auf das sie ihn könnten gefangen nehmen. Also die Aufgabe, die wir haben, ist eben, dass wir sollen sprechen. Adolf Runkel sagte, mir gefiel der Gedanke, er sagte mir ernst, wenn du predigst, wenn du das Wort Gottes verkündigst, dann werden die Zuhörer nass, ob sie wollen oder nicht. Denn es ist ja so, Jesaja sagt uns in Kapitel 55, dass das Wort ist wie der Regen und wie der Schnee, der vom Himmel fällt. Also, wer darunter steht, wird nass. Und kein Schirm kann einem in Wirklichkeit trocken halten. Wenn du das Wort bei dir sagst, wird derjenige, der es hört, nass. Und ich habe ja in dem Buch das Beispiel, etwas bleibt immer hängen, falls du es nicht gelesen hast oder vergessen. Ich hatte einen 62-jährigen Mann im Auto und ich versuchte, ihm zu helfen. Und er war ablehnend. Ich versuchte diese Richtung und der Richtung. Und ich kam ihm irgendwie nicht näher, immer ablehnend, ablehnend. Und gerade ehe er ausstieg, sagte ich zu ihm, ich kannte seinen Namen, habe ich jetzt vergessen. Ich sagte, wissen Sie, ich wollte Ihnen helfen. Sie müssen eines Tages vor Gott stehen und ohne den Herrn Jesus können Sie nicht bestehen. Sie haben aber alles abgelehnt, was ich gesagt habe. Da guckte er mich so ein bisschen so komisch an, lächelte ein bisschen und sagte zu mir, Sie würden staunen, wenn Sie wüssten, wie viel hängen geblieben ist. Bleibt immer etwas hängen. Er wurde nass, nicht wahr? Man kann das Wort gebrauchen. Wenn Jesus nicht hatte gepredigt, nur gute Taten getan, dann hätten sie ihn nicht gefangen, hätten sie ihn nicht gekreuzigt. Und deshalb gehört das zu dir und zu mir. Wir sollen sprechen. Das ist nochmal wieder so, für mich auch so interessant, dass es ist durch die Predigt, das ist doch eine törichte Art. Man würde sagen, irgendetwas anderes, alles andere wäre doch irgendwie ansprechbarer. Aber nein, es ist Gottes Wille, dass durch die Predigt Menschen sollen zum Glauben kommen. Dann hat Jesaja noch eine Frage. Nachdem dies klar war, Gott hat ihm gesagt, was er tun sollte, dann kam nur noch die Frage, Herr, wie lange? Wie lange? Das fragt sich manch einer. Habe ich auch schon mal selber gefragt. Wie lange, Herr? Und er fragt auch. Und er sagt Gott zu ihm, so lange, bis die Städte einfach menschenleer sind. In anderen Worten sagt er, höre nie auf und wenn du niemand siehst, predige weiter. Das ist deine Aufgabe. Und Gott wird irgendwie dann schon das Richtige tun. Ich sage hier, das Wort gefällt mir immer wieder, es ist immer zu früh aufzuhören und nie zu spät neu anzufangen, solange man lebt. Manchmal muss man, und ich weiß, ich muss, immer wieder neu anfangen. Man kann nicht einfach meinen, ah, das habe ich mal vor vielen Jahren, auch ich muss immer wieder neu anfangen. Ich muss mich immer wieder neu vor Augen halten. Menschen sind verloren und dann versuche ich auf verschiedene Weise. Ich war vor ein paar Tagen im Blumengeschäft. Ich brauche das sonst oft. Und da hatte ich vorgenommen, ich werde es auch wieder. Wenn ich so stehe, gucke ich die Blumen an und sage, Mensch, das ist aber schön. Solche wunderbare Farbe und die duften so schön. Und dann sage ich zu der Verkäuferin, und ihr könnt sogar noch ein bisschen Geld damit verdienen. Ihr müsst Gott doch ganz bestimmt sehr dankbar sein. Gucken Sie immer ein bisschen komisch an, nicht? Noch gar nicht mal daran gedacht. Aber ist das nicht wahr? Denk mal, wie schön. Jetzt war ich drin und da waren noch 4 oder 5 andere Leute. Und ich wollte es sagen, aber weißt du, da waren doch so viele Leute. Kann ich doch nicht. Dann habe ich einfach versagt. Ich ging raus, ich schämte mich. Aber ist das nicht wahr? Es ist so schwer, ein gutes Wort für Jesus zu sagen. Und doch, die Bibel sagt, so wie Jesus selber sagt, wenn wir ihn bekennen vor Menschen, wird er uns bekennen vor unserem himmlischen Vater. Und wie oft tun wir das? Also, er sollte gehen und er sollte predigen, er sollte nie aufhören. Spurgeon, als dein Tabernakel in London fertig war, da war er da drinnen und wollte eines Tages mal die Akustik ausprobieren, dieser große Saal. Da hat er nur den Vers hineingerufen aus Jesaja 45, Vers 20. Der Engel sagt, look unto me all ye ends of the earth and be ye saved. Schaut, ich weiß nicht genau, wie es auf Deutsch heißt, aber schaut zu mir, alle Ende der Welt und werdet erretten. Hat er so in den Saal hineingerufen. Er hat nicht gemerkt, dass oben da irgendwo unter dem Dach war ein Arbeiter, der hat das Wort gehört und hat sich bekehrt. Er meinte, da wäre niemand, nicht? Doch war da einer. Aber die Bibel sagt hier, wir sollen gehen. Und wenn auch niemand scheint zu hören, vielleicht doch jemand irgendwo, der vielleicht doch darauf achtet und errettet wird. Zum Schluss kommt dann die Frage, wann haben du und ich zuletzt wirklich den Herrn gesehen? Ich meine nicht eine Vision, aber verspürt seine Nähe. Und weißt du, was wahrscheinlich das größte Problem ist, dass man sich mal Zeit nimmt, wirklich, Herr, ich möchte in Berührung kommen mit dir. Vielleicht fehlt das. Und ich muss sagen bei mir, ich muss das bekennen. Irgendwie die Zeit, dass man dem Herrn nochmal auf ganz besondere Weise erlebt. Er möchte sich offenbaren, aber tut es nicht gleichgültig. Es ist schon, dass er erwartet, dass wir Zeit nehmen sollen, dass wir es ernst meinen. Und dann, wenn du das siehst, hast du auch mal dich selber ein bisschen anklagen, wie unrein. Pascal hat mal gesagt, es gibt zwei Gruppen von Menschen. Die Gerechte, die sich für Sünder halten, und die Sünder, die sich für gerecht halten. Ein passendes Wort. Denn fast alle, wie oft habe ich gehört, auch jetzt schon in Deutschland, dass so ein Satz nicht, ich habe ihn noch nie etwas zu Schulden kommen lassen. Gott muss sich doch mit mir freuen. Der muss doch glücklich sein über mich. Nie etwas zu Schulden kommen lassen. Welch ein Satz. Da kann ich nicht mitreden. Ich habe so viel getan, worüber ich mich schäme. Ich habe gesündigt. Dann das Weitere. Du hast jetzt deine eigene Unreinheit gesehen. Jesus sagt, aus dem Herzen des Menschen kommen all diese bösen Gedanken. Die zweite Frage, die Unreinheit unserer Nachbarn. Das Verlorensein. Und das ist wichtig, dass man sie sieht, wie Gott sie sieht. Ich habe oft gebetet, Herr, hilf mir doch, dass ich dem sehe, wie du ihn siehst. Ob das die Jehovas Zeugen sind, die an der Tür stehen, oder die Mormonen. Herr, hilf mir doch, du liebst sie. Hilf mir doch auch, dass ich sie wenigstens liebe. Und versuche, irgendein passendes Wort zu sagen. Es ist viel leichter, einfach zu sagen, weg. Als ich nach Deutschland kam, saß ich bei einer Frau, die gehört zu den Baha'i. Ich weiß gar nicht, wie weit das hier bekannt ist. Auch so eine ganz komische Religionsgruppe. Und das Interessante war, sie war auf dem Weg nach Ungarn, wo sich Baha'i-Leute von überall in der Welt treffen wollten, um ihre Vorsteher in Ungarn zu wählen. Dann in Bulgarien, dann hatten sie vor die ganzen Ostblockländer. Dann kommen sie zusammen und versuchen irgendjemanden, den sie als Vorsteher wählen. Oh, ich sagte, wie wunderbar. Ich habe einen Vorsteher, den ich nicht erwählen brauchte. Der ist da, das ist Jesus Christus. Der hat mich erwählt, dass ich sein Kind sein darf. Und dann, wenn man noch weiter fragt, hast du schon mal ihn hören sagen, wer wird für mich gehen? Vielleicht über die Straße, vielleicht eine Treppe höher. Wer wird für mich gehen? Willst du tun? Und dann, was war deine Antwort? Was wollen wir sagen? Sind wir willig zu gehen? Sind wir willig zu sagen, Herr, hier bin ich. Nimm mich, gebrauche mich, wo du kannst. Gott wird ganz bestimmt diese Entscheidung segnen. Das ist mein Wunsch für dich, aber auch ganz besonders für mich, dass diese Botschaft mich auch persönlich trifft. Das ist ganz klar. Ich sage oft, wenn ein Finger in die Richtung zeigt, drei Finger zeigen zurück. Ich bin auch gemeint, nicht nur du. Und Gott will uns noch gebrauchen. Die Zeit ist noch da, ehe die Gnadenzeit schließt. Wir wollen aufstehen zum Gebet. Himmlischer Vater, in diesem Kapitel hast du uns einen Mann gezeigt, der willig war, mal auf den Herrn zu sehen, auf den Herrn zu hören und für den Herrn zu gehen, für den Herrn zu sprechen. Und das ist auch, was du von uns wünschest. Wir haben keine Zweifel daran. Du möchtest, dass ein jeder von uns ganz persönlich neu den Herrn Jesus sieht, kennenlernt. Dass wir ganz persönlich auf ihn hören sollen und dass wir uns fragen sollen und den Herrn fragen sollen, was soll ich tun, wo soll ich gehen? Und dann willst du von uns die Antwort haben, hier bin ich, sende mich. Herr Jesus, du hast uns gesagt, wir sollen beten, dass der Herr der Ernte Arbeiter heraussendet. Das ist unser Gebet. Herr, sende du Arbeiter in deine Ernte. Und Herr Jesus, komme bald. Amen.